Heute Nachmittag treffen sich die Jungschar-Lager-Mitarbeiter schon zum zweiten Mal, um das Lager vorzubereiten im Sommer. Und ich möchte euch einfach im Namen der ganzen Gemeinde ganz, ganz herzlich danken. Ohne euch wären diese Lager unmöglich. Aber sie sind so ein Segen für uns als ganze Gemeinde und darüber hinaus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Yeah. Stell dir vor, du wärst jetzt im Sommerlager in einem Zelt und da ist ein siebenjähriges Kind und hat noch nie das Wort Selbstwert gehört. Wie würdest du das erklären, einem siebenjährigen Kind, das noch nie etwas von Selbstwert hörte? Was würdet ihr da sagen? Was ist Selbstwert? Wertvoll? Ich über mich selber denke, coole Sachen. Einzigartig. Ich bin es wert. Wann fühlen sich Menschen ganz besonders wertvoll? Wenn sie geliebt werden? Wenn man ihnen zuhört? Wenn sie Wertschätzung bekommen? Wenn etwas? Wenn sie gebraucht werden? Wenn sie gebraucht werden? Wenn man ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, ganz ernst, wo ist diese begründet? Ist das Selbstwert? Wo ist das begründet, was wir jetzt aufgezählt haben? In Beziehung und immer mit anderen. Immer auf anderen. Eigentlich reden wir von Selbstwert. Aber in Wirklichkeit ist es Fremdwert. Also ich fühle mich wertvoll, wenn der andere mich lobt. Ja, und wenn er mich nicht lobt, fühle ich mich wertlos. Ich fühle mich wertvoll, was wir jetzt aufgezählt haben. Ich fühle mich wertvoll, wenn ich etwas leisten kann. Ja, und wenn ich nichts leisten kann, fühle ich mich wertlos. Ich fühle mich wertvoll, wenn ich Komplimente bekomme. Ja, und wenn ich kritisiert werde, fühle ich mich nicht wertvoll. Merkt ihr, ich bin völlig in einem Hamsterrad. Ich bin abhängig von anderen. Ich muss immer leisten, damit da wieder irgendetwas kommt, damit ich mich wertvoll fühlen kann. Aber es ist ein riesiges Hamsterrad und ich bin immer abhängig. Wenn ich mich wertvoll fühle, wenn andere mich loben, mache ich mich abhängig von anderen. Wenn ich mich wertvoll fühle, wenn ich etwas leiste und etwas bewege, mache ich mich abhängig von meiner Leistung und von denen, ob sie sich bewegen lassen. Wenn ich mich dann wertvoll fühle, wenn ich etwas besitze, dann mache ich mich abhängig von Geld. Es ist ein Leben im Hamsterrad. Ein qualvolles Leben, weil ich immer abhängig bin von anderen und ich bin nicht frei. Wenn ich etwas bin und deshalb etwas mache, dann mache ich es von Herzen. Aber wenn ich etwas mache, um etwas zu sein, dann laufe ich immer etwas hinterher. Und die meisten Menschen wurden so geprägt, weil bis zum 12. Lebensjahr kann ein Kind nicht oder ganz schwer unterscheiden, ob eine Kritik das Kind selber betrifft oder seine Leistung. Und so sind die meisten Menschen geprägt auf Leistung, auf in diesem Hamsterrad. Und was mich begeistert ist, dass in Kolosser 1 und 2, in diesen zwei Kapiteln, Gott ein ganz anderes Konzept vorstellt. Nicht dieses Hamsterrad-Konzept, sondern ein Konzept in einer Freiheit, wo ich wertvoll bin, unabhängig von dem Lob von anderen, unabhängig von meiner Leistung, wo es um das Sein geht. Und wir sind jetzt bereits in Kapitel 3 und gehen dann nach Kapitel 4. Aber Hab diese Wahrheit von Kapitel 1 und 2 immer wieder vor Augen. Einige haben einige Verse auswendig gelernt, andere ganze Abschnitte. Ich tue mir sehr schwer im Auswendiglernen, aber es ist Schwerarbeit, aber ich kann die zwei Kapitel auswendig, weil ich will mehr das erfahren, ich will es noch mehr erfassen, weil ich bin auch so geprägt. Tu etwas, dann bist du was, dann hast du was. Aber ich möchte nicht leben in diesem Hamsterrad. Und da haben wir den Schlüssel in so eine Freiheit, die unabhängig ist, wie der andere jetzt auf mich wirkt. Und das ist faszinierend. Letzten Dienstag sagte jemand in der Kleingruppe, ich höre die Predigten immer wieder nach. Und das hat mich so gefreut, weil das Beschäftigen mit diesen Wahrheiten, mit diesen Schlüsseln in Kapitel 1 und 2, kann uns genau in diese Freiheit führen. Aber Kapitel 3 und 4 sind auch absolut genial. Wir haben vor zwei Wochen damit begonnen. Stell dir vor, du wärst eine Braut. Das ist jetzt für die Männer etwas schwierig, aber das geht schon. Du bist die Geliebte. Du bist die Auserwählte. Und du weißt, wir werden heiraten. Ja, was wirst du tun? Du wirst dich auf diese Hochzeit vorbereiten. Das wird nicht so sein, dass du am Hochzeitsmorgen erwachst und denkst, was war jetzt heute? Ah ja, heute ist ja die Hochzeit. Nee, als Paar werdet ihr das vorbereiten. Ihr werdet eine Gästeliste zusammenstellen. Das ist schon mal relativ schwierig. Doris und ich haben etwa dreimal die ganze Gästeliste umgestellt, weil wir so viele einladen wollten und da kamen noch Leute in den Sinn und so weiter. Ja, die wird sich über den Fotografen Gedanken machen. Wen fragen wir? Über das Brautkleid. Ja, über die Farbe, in welcher Farbe die Hochzeit stattfinden wird. Und wir Männer denken, was man da alles planen kann für eine Hochzeit. Und dann kam mir ab und zu eine geniale Idee und dann merkte ich, ja, Doris ist schon Jahre voraus, die hat sich schon als Kind darüber Gedanken gemacht. Nee, das nicht gerade, aber... Und so ist es bei uns. In Kapitel 1 und 2 im Kolosserbrief haben wir gelesen, dass wir die Auserwählten Gottes sind. Ich meine, es ist nicht die FEG Dornbirn, sondern wir Menschen. Dass wir geliebt werden. Und in anderen Stellen werden wir sogar verglichen als die Braut Jesu, so beschrieben. Und die Hochzeit steht bevor. Und jetzt geht es in Kapitel 2 und in Kapitel 3 und 4 darum, wie wir uns auf diese Hochzeit vorbereiten. Und wie wir aus diesem Sein heraus leben, und das ist absolut genial. Und die Vorbereitung, die wir heute betrachten, in diesen Versen, die Evan gelesen hat, besteht darin, dass wir Unpassendes ablegen und die passende Kleidung anziehen. Ihr habt diese Verse auch im Flyer. Und zuerst werden 5 Dinge benannt, von denen wir uns trennen sollen. 5 unpassende Kleider. Und der Text beginnt mit tötet. Tod bedeutet im biblischen Sinn nicht das Ende der Existenz. Also wenn jemand stirbt, dann ist es nicht, dass er aufhört zu existieren, sondern Tod bedeutet in der Bibel immer Trennung. Also wenn jemand stirbt, ist er getrennt vom Leben hier auf Erden, aber er existiert weiter. Und so, andere Übersetzungen sagen das auch so, trennt euch, tötet. Damit ist ein ganz klares sich trennen, eine klare Entscheidung, ein absolutes Abschneiden gemeint. Jetzt wird aufgezählt, schneidet ab, trennt euch von sexueller Unmoral, von Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Nehmen wir das erste Beispiel, sexuelle Unmoral oder Unzucht, wie einige schreiben, beschreibt den falschen Umgang mit der Sexualität. jeglicher sexuelle Verkehr außerhalb der Ehe. Und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch hat sich durch diese Passage das Christentum unbeliebt gemacht. Und das ist heute so und das wird auch so bleiben. Weil das normale Kleid, das die Menschen anhaben, ist eben ein freizügiger Umgang mit der Sexualität. Und jetzt sagt Paulus, als Braut, als Auserwählte, passt das nicht mehr zu euch. Schneidet das ab, hört es auf, trifft eine Entscheidung. Es passt nicht mehr zu einer Braut. Du siehst in diesem Kleid schrecklich aus, in diesem Kleid der Unmoral. Es verunmöglicht deine Ausstrahlung. Man sieht deine Schönheit nicht mehr. Und so ähnlich auch bei den anderen. Die Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Ich habe immer im Skript einige Erläuterungen dazu gegeben. Ich werde jetzt nicht alles erörtern. Aber das sind so Eigenschaften, wo Paulus sagt, das passt nicht mehr, wenn du eine Braut bist. Töte es, trenn dich. Und so in der Mitte vom ersten Abschnitt steht dann, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Interessant, dass Paulus sagt, das ganze Leben der Kolosser wurde von genau diesen Dingen bestimmt. Gott war zornig auf ihr Verhalten. Aber wir haben das auch betrachtet. Jesus Christus ist für das gestorben, für diesen Zorn, für diese Schuld. Und er hat den Schuldschein genommen und ans Kreuz geheftet. Und die Kolosser, die hatten das für sich ganz persönlich in Anspruch genommen. Und deshalb werden sie jetzt nicht mehr gerichtet. Früher werden sie gerichtet worden, jetzt nicht mehr, weil sie diese Erlösung angenommen haben. Und dasselbe gilt für uns. Wenn wir diese Erlösung von Jesus Christus annehmen, dann ist die Schuld gestrichen. Gott ist nicht mehr zornig über uns. Und jetzt werden nochmal 6 Bereiche genannt, von denen wir uns trennen sollen. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, gemeines Reden und Lügen. Auch das sind unpassende Kleider. Kleider, mit denen wir einfach nicht in uns sind, die nicht mehr zu uns gehören. Ich werde auch nicht jetzt alle durchgehen, ihr könnt das im Skript nachlesen, aber vielleicht ein Beispiel, die Lüge. Beim oberflächlichen Betragen denkt man, ja, ich lüge ja nicht. Aber es gibt auch ein Lügen zu Gottes Ehre. Man erzählt, wie Gott ein Gebet erhört hat und dass das Wunder noch etwas größer wird, schiebt man etwas nach und übertreibt noch etwas und schmückt das Ganze aus. Oder man erzählt anderen, wie cool das Leben ist mit Jesus, aber verschweigt, dass es auch manchmal nicht so cool ist. Und da fand ich schon cool jetzt von euch, Helga und Thorsten, letzten Sonntag, ihr wart so offen, und da hat man auch die anderen Seite gehört, wie Eva schon gesagte. Oder beim Schildern, wie man früher war, als man Jesus noch nicht kannte, da gibt man so Gas, man könnte meinen, man hatte bei der Mafia gearbeitet. Also es gibt auch ein Lügen, also für uns Christen. Da sollen wir uns trennen, radikal. Stell dir ein Bräutigam vor, er steht so vorne bei der Kirche, die Hochzeit ist da, alle sind gespannt, alle warten auf die Braut. Bräutigam ist ganz aufgeregt, aber er freut sich, weil er freut sich, dass alle Nachbarn da sind, alle Verwandten, alle Bekannten, alle Arbeitskollegen und er sagt, wow, meine Frau, die ist so genial, jetzt werden sie alle sehen. Und dann beginnen die Glocken zu läuten, die Leute stehen auf. Die Männer schauen gleich nach vorne, aber die Frauen schauen schon mal nach hinten zu schauen, wo ist sie? Und als erstes sieht sie der Bräutigam und du siehst sie und du bekommst einen Schock. Die kommt mit den Jeans aus den 50er Jahren und mit einem Anorak, der irgendwie, weiß ich von wo, aufgelesen ist. Und die kommt da rein und spaziert nach vorne. Wie würdest du dich fühlen? Er ist brutal. So muss sich Jesus fühlen, wenn wir sündigen und in Sünde verharren. Weil wir sind seine Braut. Und wenn wir sündigen, verhalten wir uns so unpassend. Vor allem, wir sündigen immer wieder. Aber wenn wir in der Sünde verharren, wenn wir nicht ändern wollen, wenn wir einfach stur sind, dann sind wir so etwas von unpassend gekleidet. Und für Jesus muss das immer ein Stich sein ins Herz. Weil vor dem ganzen Universum, in Epheser 5, Epheser 3 steht, im ganzen Universum schauen auch die unsichtbaren Geister zu, wie wir uns verhalten. Und Jesus muss sagen, ja, das ist meine Braut, die so daherkommt. Und wenn wir in Sünde verharren, wenn wir uns nicht ändern wollen, dann ist, das ist nicht die Sünde das Problem oder das Hauptproblem. Nicht, es geht nicht um das, sondern wir zeigen damit, dass wir null, aber null begriffen haben von dem, was wir sind. Das ist das Problem, nicht die eigentliche Sünde, sondern unsere Beziehung. Es gibt viele Menschen, die trennen sich von Sünde, die legen die Sünde ab. Aber wenn sie Kleider abziehen, dann sind sie irgendwie nackt. Und sie beginnen zu frieren. Ja, und dann, man ist schutzlos, man ist irgendwie ausgeliefert. Und was macht man? Ja, dann zieht man lieber wieder die alten Kleider an, als man friert. Also lieber die stinkenden alten Kleider als gar keine. Und dann bekommt man wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann legt man die Kleider wieder ab und noch weiter nach hinten. Aber man geht wieder zu frieren. Man fühlt sich so nackt. Ja, was macht man? Man holt halt die alten Kleider wieder, damit man wenigstens warm hat. Wenigstens etwas. Auch wenn man weiß, dass es nicht gut ist. Und deshalb ist das Ablegen nur der erste Teil. Der Text geht weiter und er sagt, legt ab die Kleider, die nicht mehr passen und zieht neue Kleider an. Das ist ganz genial. Wir sollen uns mit neuen Kleidern kleiden. Und da sind 8 Kleidungsstücke aufgezählt. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsicht, Vergebung, Liebe. Auch wieder nur ein Beispiel, das andere könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Geduld, Langmut, in anderen Übersetzungen. Also Geduld bedeutet, mich nervt jemand und ich bin trotzdem freundlich. Der nervt weiter und ich bin trotzdem liebevoll. Der nervt weiter und ich liebe trotzdem. Das ist Geduld. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr staune ich, was für eine Geduld er mit mir hat. Am Anfang dachte ich, ja, ist ja klar, dass er mich genommen hat, wer hätte er denn sonst nehmen sollen? Aber unterdessen denke ich das Gegenteil. Welch eine Geduld hat Jesus mit mir, dass er mich noch nie aufgegeben hat, dass er immer wieder mich angeschoben hat. Und jetzt sollen wir diese Geduld, dieses Kleid weitergeben. Das ist faszinierend. Wir sollen das weitergeben, weil wir es bekommen haben. Und so ist es mit allen Kleidern. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Nachsicht, Vergebung und Liebe. Wir sollen diese Kleider anziehen. Und das Faszinierende ist, wir müssen die Kleider nicht selber produzieren. Wir müssen sie nur annehmen und anziehen. Aber das müssen wir tun. Also wir die kommen nicht alleine. Also anziehen müssen wir selber. Das ist unser Part. Habt ihr auch schon gedacht, also wieso ist eigentlich in meinen Arbeitsteams, in denen ich arbeite, immer eine Person, die irgendwie nervig ist? Einige schmunzeln. Wisst ihr, weshalb sie da sind? Wegen dir. Ja, eine grantige Person ist sozusagen ein Kleiderbügel, das mir zwingt, das Kleid der Freundlichkeit einzuziehen. Also diese Personen, diese Gnadenproduzenten, sind eigentlich Anziehhilfen. Also, wenn du jetzt jemand einen schwachen Menschen hast, der zwingt dich und der hilft dir, die Güte, das Erbarmen, das Mitleid anzuziehen. Für was sind die Menschen da, die Unrecht tun, die gemein sind zu uns oder die mir Unrecht tun, sagen wir so, für was sind die da? Was soll ich da für ein Kleid anziehen? Vergebung. Also die helfen mir, das Kleid der Vergebung anzuziehen. Merkt ihr das? Gott bewahrt uns nicht vor diesen Menschen, abgesehen, dass wir selber auch solche sind, aber Gott bewahrt uns nicht vor diesen Menschen, weil dadurch werden wir gezwungen, uns immer schöner anzuziehen. Noch dieses Kleid, uns darin zu üben. Und so wird unser Charakter veredelt und wir werden vorbereitet als Braut Christi auf diese Hochzeit, ihm mit ganz schönen Kleidern zu begegnen. Und das ist genial. Das ist der Sinn. Und lassen wir uns durch solche Menschen motivieren, eben diese Kleider anzuziehen. Und bleiben wir nicht dabei stehen, uns einfach aufzuregen. Im Text werden jetzt drei Begründungen gegeben, weshalb wir das tun sollen. Und das ist auch faszinierend. Im zweiten Abschnitt vom Text, da heißt es, ab Vers 10, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, und damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Es gibt keine rassistischen, religiösen, kulturellen oder sozialen Schranken mehr. Bei unzivilisiert steht bei einigen, bei den genaueren Übersetzungen, Südke. Das war eine Volksgruppe bei den Korinthern, die nahm man so bei den Komödien. Über die spottete man. Das war so das Pöbel. Also man unterschied, es gab die Tiere und es gab Menschen und das waren so die dazwischen, aber eher bei den Tieren. Das waren die Verachteten. Und jetzt sagt Gott, selbst die, die ihr für eure Komödien braucht, die sind neue Personen, göttlich, von mir geliebt. Und wenn du verachtet wirst, lern diesen Vers auswendig. Du bist eine neue Person, egal, was die anderen sagen. Ich habe hier eine 50er-Note. Wer würde sie gerne haben? Keine Angst, ich verschenke sie nicht, aber wer würde sie gerne haben? Okay. Und nicht viele. Ihr habt alle so viel Geld. Ja? 50 Euro. Wenn ich sie jetzt zusammenfalte, wie viel Wert habt ihr jetzt noch? 50 Euro. Wer würde es immer noch gerne haben? Okay. Wenn ich auf ihr rumtrampe, so, richtig. Wie viel Wert hat sie jetzt? 50 Euro. Wer würde es immer noch gerne haben? Okay. Wenn ich sie da Wer will sie noch? Ja, machen wir es anders. Wie viel Wert hat sie noch? Es ist so genial. Gott liebt uns. Wir sind eine neue Person, auch wenn wir zerknittert aufstehen. Sind wir genau gleich viel wert. Auch wenn Menschen auf uns herumtrampen, wir sind genau gleich viel wert. Auch wenn wir etwas stinken, wir sind genau gleich viel wert. Aber auch das Umgekehrte. Ich kann das Geld jetzt in eine ganz teure Brieftasche reinstecken, irgendwie aus Ochsenschwanz, Leder oder weiß ich, was es da gibt. Aber sie ist nicht mehr wert. Und du kannst mit dem teuersten Auto rumfahren, im größten Haus wohnen. Du bist nicht mehr wert, weil es gibt gar keinen größeren Wert vor Gott. Du bist eine neue Person. Und das ist, was der Text hier sagt. Die Begründung, weshalb wir so sein sollen, ist, weil wir eine neue Person sind. Nochmals, wenn ich etwas bin und dann etwas tue, daraus etwas tue, dann kommt es von Herzen. Wenn ich etwas tue, um etwas zu sein, dann laufe ich irgendetwas hinterher. Und die Begründung ist, hey, ihr seid eine neue Person. Dann im dritten Abschnitt, ab Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Also weil du auserwählt bist, weil du heilig bist und weil du geliebt bist. Du ziehst nicht neue Kleider an, um besser zu werden. Wenn du dich richtig verhältst, wählt dich Jesus aus. Nein, er hat dich schon ausgewählt. Wenn du dich richtig verhältst, bist du heilig. Nein, du bist schon heilig. Wenn du dich richtig verhältst, liebt dich Jesus mehr. Nein, er liebt dich jetzt schon. Ich will nur auf einen ausführlich ausgehen, auf Auserwählt, auf die erste, weil da gibt es eine ganz geniale Stelle in der Bibel, die erklärt, was auserwählt bedeutet. Jesaja 42, Vers 1. Jesaja 42, Vers 1. Da sagt Gott zu Jesus Christus Folgendes. Siehe mein Knecht, mein Auserwählter, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Also ein Auserwählter ist einer, an dem Gott ganz besonderes Wohlgefallen hat. Eine Person, über die Gott sagt, du bist mir absolut wertvoll. Auserwählung hat nicht so sehr damit zu tun, dass jemand aus einer Gruppe ausgewählt wird. Das sehen wir hier, weil es gab nicht mehrere Messias, es gab nur einen Messias. Sondern Auserwählung hat mit dem Wert zu tun. Du wirst von Gott geschätzt. Und dieses Geschätzte, dieses Wertvollsein kannst du dir nicht erwerben, sondern es ist der Boden, auf dem du dann die neuen Kleider anziehst. Beim zweiten genauso. Heiliger wirst du nicht, indem du die richtigen Dinge tust, sondern weil du heilig bist und bei Liebe. Gott kann dich gar nicht mehr lieben als damals, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Mehr geht gar nicht. Es ist auch nicht nötig. Das Letzte, im letzten Abschnitt, weshalb sollen wir neue Kleider anziehen? Weil wir zum Leib Gottes gehören. Das ist so ein Vorrecht. Es ist so ein Geschenk, wenn wir das mal auf die Zunge zergehen lassen. Wir dürfen Teil von Gott sein. Das ist so eine Ehre. Und Jesus sagt sozusagen, so mein Freund, das schenke ich dir. Aber jetzt, Adel verpflichtet. Verhalte dich auch so. Du bist eine neue Person, du bist meine Braut, du bist auserwählt, du bist heilig, du bist geliebt. Du bist von mir berufen, Teil meines Leibes zu sein. Und jetzt kommt deine Verantwortung, nämlich dass du entsprechend lebst. Schmeiße diese alten Klamotten weg von früher. Sie passen nicht mehr. Ziehe die neuen Kleider an. Und ich mache das in einem täglichen Ritual. In der Früh gehe ich auf die Knie und ich danke Gott einfach für die Erlösung. Und dann überlege ich mir, welches Kleid will ich heute abziehen? Welches Kleid, von welchem möchte ich mich trennen? Zum Beispiel eben selbstwert zu sein, wenn ich gelobt werde. Mich wertvoll zu fühlen, wenn ich gelobt werde. Dann sage ich, Jesus, ich gebe jetzt dieses Kleid. Ich will mich trennen. Ich will nicht in diesem Hamsterrad sein. Ich trenne mich, nimm es. Und dann überlege ich mir, welches Kleid nehme ich jetzt heute? Ich weiß nicht zum Beispiel, okay, heute bin ich wieder mit meinem Gnadenproduzent zusammen. Okay, Herr Jesus, ich gehe zu deinem Kleiderschrank und nehme das Kleid der Liebe. Oder das Kleid der Barmherzigkeit. Oder was, ich weiß, ich überlege mir, welches Kleid ich nehmen will. Und dann stelle ich mir so vor, wie ich jetzt zu Gottes Garderobe gehe und dieses Kleid nehme. Und ich muss das Kleid nicht selber machen. Ich muss es nur anziehen. Und es hilft mir so, einfach durch den Tag zu gehen, ohne dieses Hamsterrad. Wir können das jetzt ganz praktisch machen. Ihr habt am Eingang so ein Kleid bekommen. Das, also es war ein Flyer, das, was ihr, dieses Kleid symbolisiert, das alte Kleid. Und es hat schon etwas Schmutz drauf, aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und so ist es auch oft mit Sünde, mit Sachen, die schlecht sind, von denen wir uns trennen sollen. So schlecht sehen sie oft gar nicht aus. Aber jetzt kannst du dir überlegen, gibt es Dinge, von denen ich mich radikal trennen will, jetzt, weil sie nicht mehr zu mir passen, weil sie mich hindern? Dann kannst du es aufschreiben, hinten drauf oder vorne. Und dann kannst du dir überlegen, was für ein Kleid möchte ich mir heute beim Kleiderschrank Gottes auswählen? Und wenn du weißt, okay, doch, das will ich heute in Anspruch nehmen, es muss nur für heute reichen, dann kannst du nach vorne kommen und du siehst da die Müllsäcke, dann kannst du nämlich dein altes Kleid zerreißen, in den Müllsack legen oder schmeißen. Und dann kannst du auf die Bühne kommen zu einem dieser Kleiderstände und kannst dir ein Kleid aussuchen und kannst es mitnehmen. Und ich sage dir nachher, was du mit dem machen kannst. Alles klar? Also überlegen, von welchem Kleid möchte ich mich trennen? Was möchte ich ablegen? Was ist hinderlich? Passt nicht mehr als Braut? Müllsack werfen und ein neues Kleid nehmen.